Und jetzt würde ich Dirk bitten, mit auf die Bühne zu kommen. Dirk wird heute predigen und uns in eine neue Predigtreihe einführen. Jesus, wir danken dir für Dirk. Danke für all das, was du ihm geschenkt hast, für die Gabe auch zu predigen, für seine Leidenschaft im Wort Gottes. Und ich bete, Herr, dass du durch ihn zu uns redest, dass du zu unseren Herzen redest, zu uns sprichst, dass du uns neue Offenbarungen über dein Wort und über dich schenkst. Amen. Hey, danke, Dirk.
Amen. Da ist Amen. Jawohl. Vielleicht ein bisschen leiser. Ich habe mich gerade mit Alve abgestimmt. Es wird also tatsächlich in der Zukunft so sein, dass wir uns als Gemeindefamilie um unsere und deine Manieren kümmern werden und da eine kleine Erziehung durchführen. Dafür wird es aber dann keine Begrüßungstüten mehr geben für neue Besucher, sondern Begrüßungsgeld. Das ist doch auch mal was, oder? Ich frage mich, ob ihr schon mal eine Glaubenskrise hattet oder mehrere Glaubenskrisen hattet. Ich weiß nicht, ob das eine Glaubenskrise eventuell auslöst bei euch, wenn ich euch ganz offen und ehrlich zugebe, dass ich als Pastor und als Prediger manchmal eine Glaubenskrise habe. Ihr müsst keine Angst haben, ich falle nicht gleich vom Glauben ab und ich bin auch nicht in schwere Sünde verstrickt. Aber Glauben ist etwas, das im Leben eines jeden Menschen und auch im Leben eines Pastors oder eines Predigers nicht immer nur linear auf die gleiche Art und Weise da ist. Sondern Glaube ist vielleicht so ähnlich, es ist jetzt nicht statistisch und auch nicht wissenschaftlich, sondern einfach nur eine Illustration, irgendwo an dieser Kurve und irgendwo, wo du dich an einem gewissen Tag befindest, hast du auch mal mehr oder mal weniger Glauben. Weil Glaube ist eine Vertrauensbeziehung und ein Vertrauen und ein Zusammenleben mit Gott und mit ihm zusammengehen, das wächst auch mal und es gibt auch mal Zeiten von Durststrecken. Und die Dinge, die natürlich auch Zeiten von Zweifeln in unserem Leben bewirken, sind ganz unterschiedlich. Es gibt, das sieht man vor allen Dingen bei Leuten, die gar nicht an Jesus glauben wollen, das ist die allererste Art von Zweifel. Es gibt Leute, die sagen, sie würden gern glauben, aber sie können nicht. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es eigentlich nur vorgeschoben, man will eigentlich nicht glauben. Und wenn man nicht glauben will, wenn das Herz das nicht will, wenn das Herz sagt, das passt mir nicht, dann kann man da eigentlich auch nichts machen. In dem Augenblick muss das Herz zuerst so angerührt werden, dass dann ein williges Herz da ist, glauben zu wollen. Zweitens, und das ist natürlich das, was wir immer wieder, wahrscheinlich auch immer wieder mal erleben, sind Zweifel aufgrund von erwarteten Enttäuschungen. Also besonders dann, wenn das Leben nicht so läuft, wie man das eigentlich von enttäuschten Erwartungen, ja. Ich habe auch irgendwann mal in einer Predigt schon mal gesagt, du musst nicht nach Pilgrim meckern. Also. Zweifel aufgrund von enttäuschten Erwartungen. Das heißt, besonders dann, wenn das Leben nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Besonders dann, wenn man gewisse Vorstellungen hat und Träume hat, wenn man weiß, der Allmächtige regiert, er ist voller Güte und Barmherzigkeit in meinem Leben. Und dann passieren Dinge in meinem eigenen Leben, die man so nicht erwartet hat und die man so eigentlich auch nicht mag. An dem Punkt ist man dann, wo man vielleicht wirklich nicht gleich vom Glauben abfällt, aber der Glauben kommt in einen gewissen Dämpfer. Und dann gibt es natürlich einfach, dass auch einfach Zweifel einschleichen in unser Leben, aufgrund dessen, dass wir abgelenkt sind und einen Mangel von Erfahrung vielleicht auch haben, wo wir Gott am Wirken sehen. Und also ich sage euch das zum Beispiel, wo das mir so gegangen ist, ich habe wirklich auch so ein bisschen so natürlich einen Schock gehabt, als Heike, die Frau von meinem lieben Freund Alve, gestorben ist. Ich war da und habe die allerersten Tage auch wirklich nur gefragt, Gott, wie kann das sein? Wo bist du? Ich habe es einfach nicht zusammengekriegt, wie sowas passieren kann in der Gegenwart eines lebendigen, wirkenden Gottes, der in unserer Gemeinde ist. Und
was mir immer wieder geholfen hat in diesen Zeiten auch des Schockiertseins, des Fragens, des Ringens mit Gott, ist natürlich dann in dem Augenblick wieder zusehen zu dürfen, wie dann doch Jesus wirkt. Bei Alba war es einfach so, die ersten Tage und Wochen und bis auch heute noch, Alba, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich das sage, zu sehen, wie die Gemeinde sich zusammentut um die Familie und die Familie unterstützt hat, finanziell, mit Dasein, mit Miteinander tragen, mit Zeitaufwenden. In dem Augenblick habe ich wieder gesehen, der Herr regiert inmitten seiner Gemeinde. Und ich durfte auch letzte Woche, als wir als Familie in München waren, Robin Richard besucht haben und ein paar Tage Urlaub gemacht haben, ein sehr interessantes Buch lesen, was unsere Gastgeber da auf dem Tisch hatten. Und das Buch heißt Der Bibelraucher. Und es geht da um einen Mann, der schon von Kindheit eine sehr schwierige Zeit hat, in einem nach dem anderen schwer erziehbaren Heim gelandet ist und selbst die schwer erziehbaren Heime gesagt haben, der ist nicht nur schwer erziehbar, der ist gar nicht erziehbar. Und dieser Mann eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen hat, 148 Straftaten begangen hat, bis man ihn festgenommen hat und er dann zu 14 Jahre Zuchthaus und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt wurde. Und was dann mit dem Mann passiert ist, das möchte ich euch jetzt mal hier zeigen. Ja. Und ich habe diese Geschichte gelesen, da gibt es noch viel mehr von ihm zu erzählen, wie er in der Knastzelle zu Gott gesagt hat, du existierst sowieso nicht, aber wenn du existierst, dann veränder mich doch. Ich lasse mich von dir nicht verändern, aber mach's doch. Wenn du der Stärkere bist, zeig's doch. Und das Interessante ist, er selber hat gar nichts gespürt, sondern ein paar Wochen später kam ein Zellenkamerad zu ihm und hat gesagt, sag mal, Wilhelm, bist du krank? Stimmt irgendwas mit dir nicht? Und er so, nee, wieso? Alles okay? Und der andere Zellenkamerad hat gesagt, du schlägst dich mit niemandem mehr, du schmeißt den Wärtern kein Essen mehr hinterher, du grüßt sogar freundlich, was ist los mit dir? Und in dem Augenblick hat der Wilhelm einfach gemerkt, dass Gott es stärker hat in seinem Leben angefangen zu wirken und das hat eine Lebensveränderung in seinem Leben bewirkt. Und es ist einfach, es sind diese Dinge, wenn man Gott beim Wirken, wenn man Jesus beim Wirken zusehen kann, dass dann in einem wieder dieser Glaube aufsteigt, wo man sagt, ja, ja, du regierst, ich will zu dir gehören, ich will dabei sein, ich will dich sehen, wie du wirkst, auch in meinem Leben. Und der Glaube ist wieder da und er ist wieder lebendig. Und diese lange Einführung ist einfach dazu da, um uns hineinzunehmen in diese neue Predigtreihe über die Apostelgeschichte, weil der Hintergrund in der Apostelgeschichte tatsächlich genau diese Situation ist. Lukas schreibt ein sogenanntes Doppelwerk, also er schreibt sowohl das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte. Die beiden Bücher gehören zusammen. Einen wahrscheinlich Freund oder Bekannten, Theophilus. Und gleich am Anfang haben wir das Glück im Lukas, dass Lukas erklärt, wozu er diese beiden Werke schreibt, welche Absicht er damit hat. Und wir lesen hier in Lukas Kapitel 1, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das heißt, was hier passiert ist, Theophilus und einige seiner Freunde wahrscheinlich mit ihm, sie kannten Jesus schon. Sie haben schon von Jesus aus zweiter Hand von den Leuten gehört, die Jesus gesehen, erlebt haben, die ihn auferstanden gesehen haben. Und Theophilus wusste etwas über den christlichen Glauben schon. Aber wie auch immer, irgendwas ist in seinem Leben passiert und man kann es relativ leicht nachvollziehen, dass auch so eine gewisse Unsicherheit, ist denn das überhaupt richtig, ist denn das überhaupt wahr, mitgeschwungen hat, wenn man bedenkt, wie unglaublich es im ersten Jahrhundert ist, einem Gekreuzigten zu folgen. Das, der Kern der christlichen Botschaft, der Kern dessen, was mit Jesus passiert ist, ist, dass er am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Und das Kreuz hat natürlich im ersten Jahrhundert null religiöse Bedeutung. Im ersten Jahrhundert verband man mit dem Kreuz weder eine Kirche noch sonst irgendeine Art von religiösen Gemeinschaft. Im ersten Jahrhundert verband man mit dem Kreuz eine Sache, nämlich: Hier ist ein Loser gestorben. Hier ist ein Verbrecher hingerichtet worden. Und es war unwahrscheinlich schwierig, daran zu glauben und auch noch jemanden zu folgen, der als scheinbar Verbrecher hingerichtet wurde. Das war etwas, was richtig schwer war, was richtig hart war. Und was Lukas hier macht ist, ich habe es euch so ein bisschen fett ausgedrückt, damit man diese beiden Dinge genau sieht, ist, er zeigt oder er will zeigen in Lukas und in der Apostelgeschichte, dass das, was mit Jesus passiert ist, eine Erfüllung der Dinge ist, die Gott im Alten Testament vorausgesagt hat. Damit Theophilus die Zuverlässigkeit der Dinge erkennt. Das heißt, damit er wieder Gewissheit hat, damit er sich die Sache anguckt und sagt, jawohl, es ist wahr, der Auferstandene, er ist im Himmel und er regiert mit Macht und mit Kraft und mit Herrlichkeit. Das heißt, was im Lukas passiert, zusammen mit der Apostelgeschichte, ist Folgendes. Im Lukas-Evangelium beschreibt Lukas die Taten von Jesus, also das, was Jesus getan hat, was man von ihm sehen konnte, von seiner Geburt bis zum Himmel, bis zur Himmelfahrt, und setzt daneben die Verheißung des Alten Testamentes und guckt und sagt dann zu Theophilus: Okay, Theophilus, guck dir mal die Lebensgeschichte von Jesus an. Lebensgeschichte hier lesen, Verheißung des Alten Testamentes hier lesen, was siehst du? Und Theophilus würde sagen, wow, phänomenal, das ist eine Erfüllung dessen, was Gott mit den Vätern vorhergesagt hat. Und dann geht es mit der Apostelgeschichte weiter. In der Apostelgeschichte werden die Taten von Jesus, das, was Jesus tut, nachdem er in den Himmel auferstanden ist, aufgezeigt, zusammen mit dem Alten Testament. Theophilus, guck dir es an und zieh deine Schlussfolgerung heraus. Das heißt, wofür die Apostelgeschichte geschrieben ist, wir können die Apostelgeschichte lesen und wir lesen eigentlich nicht, was die Apostel getan haben. Das Wort ist eigentlich ein bisschen unglücklich. Es ist nicht die Apostelgeschichte, es ist nicht die Geschichte der Apostel. Es ist eigentlich die Geschichte des auferstandenen Herrn. Es ist eigentlich dem auferstandenen Herrn bei seinen Taten und bei seinem Wirken zuzusehen und zu gucken, wie er vom Himmel regiert, wie er die Fäden der Weltherrschaft und der Gemeinde in seiner Hand hat und die Gemeinde und die Dinge, die passieren, souverän lenkt. Und wir als Zuschauer dürfen dazu gucken und sagen, phänomenal, wie du vom Himmel her souverän die Geschichte lenkst, überraschende Dinge machst und so auf wunderbare Art und Weise die Verheißung des Vaters aus dem Alten Testament erfüllt. Und in diese spannende Geschichte lade ich euch mit hineinzukommen in den nächsten Wochen, wenn wir uns die Apostelgeschichte zusammen anschauen. Und wir fangen gleich mal an mit dem ersten Kapitel. Und jetzt wäre es wieder mal, das ist so eine kleine Nebenbemerkung, um Luft zu holen für mich und für euch, nicht schlecht, eine Bibel zu kaufen. Weil die Apostelgeschichte als Ganzes besteht nicht aus einem Zusammenwürfeln von einzelnen Versen, die so in einem Mixer zusammengetan sind, wo man so jeden Tag so einen Vers rausholt und den als Erbauung für den Tag mitnimmt. Die Apostelgeschichte muss als großes Ganzes gelesen werden. Und das kannst du nur, wenn du tatsächlich eine richtige physische Bibel mit echtem Papier benutzt. Übrigens nicht zum Rauchen, sondern zum Ankreuzen, zum Linienziehen, zum Markieren. Das geht mit dem Handy nicht. Das geht noch nicht mal mit den Folien. Die Beamer-Leute haben zu mir schon wieder gesagt, wie kannst du so viel Text auf einen Platz drauf machen? Und ich sage mir, wir müssen noch neuere Beamer-Wände kaufen, weil ich brauche eigentlich noch mehr Text. Weil das Interessante, die Bedeutung des Textes und das Spannende zu sehen, wie Jesus wirkt, ist nicht in ein oder zwei Versen drin. Das ist in der ganzen Geschichte, wie die unterschiedlichen Geschichten zusammenpassen und miteinander ein großes Ganzes Ganzes, zu einem großen Ganzen dazugefügt werden. Das heißt, jetzt ist wieder mal die gute Gelegenheit, eine richtige, echte Bibel zu kaufen. Weil wenn wir mit der Bibel leben wollen, dann muss das Ding physisch da sein. Das muss nachts auf dem Nachttisch liegen, früh am Frühstückstisch und am Sonntagmorgen mit hier in der Gemeinde. Es macht einen riesengroßen Unterschied, das Ding mit sich zu haben, aufzublättern, selber zu gucken, jawohl, da steht's, den Rotstift rausholen und unterstreichen, einzukreisen, umzuwerfen, etc., etc., etc. Ja? So, okay, gut. Und übrigens, kauft euch so eine richtig schöne, teure. Mit so einem Ledereinband. Wirklich, also die meisten Leute, die kommen zu mir und sagen mir, was für eine Bibel soll ich kaufen? Ja? Ich sage es eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, sie fühlt sich gut an. Und sie riecht gut. Weil du musst das Gefühl haben, das Ding aufzublättern, aufzuschlagen und du hast was Kostbares in deiner Hand. Ja? Hast du richtig 85 Euro dafür bezahlt, motiviert, ungemein das Ding auch zu lesen. Weil und ansonsten, wenn du nach einer Übersetzung fragst, die Elberfelder ist immer eine super Sache. Oder NGÜ. So, okay. Im Kapitel 1 geht es los und Lukas schreibt, als noch bevor so richtig Action ist, als die Apostel zusammengekommen waren oder die 120, fragten sie Jesus und sagten zu ihm, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und jetzt gleich am Anfang, bevor wir anfangen müssen, müssen wir Folgendes sehen. Schaut ihr, wie die Jünger und Apostel und die Leute in der Apostelgeschichte Jesus nennen. Sie nennen ihn Herr. In jeder Begebenheit, wo wir in der Apostelgeschichte das Wort Herr haben, bezieht sich das Wort Herr auf Jesus Christus. Und das wird gleich nochmal richtig spannend. Die Jünger fragen also den Herrn, sprich Jesus, wirst du jetzt für Israel das Reich wiederherstellen? Und diese Frage ist eine Frage, weil im Alten Testament hat Gott verheißen von den Propheten, dass es eine Zeit kommen wird, wo das Volk Gottes wieder zu Gott restauriert werden wird. Das heißt, Sünden werden vergeben, es wird physischen Segen geben, dass die Israeliten überall hin verstreut sind und an jeden Ecken der Ende sind und jeder so sein eigenes Ding macht, wird ein Ende haben, sondern Gott wird aus der Geschichte, wo er das Volk Gottes auch zerstreut hat, aufgrund der Boshaftigkeit des Volkes, wird ein Zeitpunkt kommen, wo er das Volk wieder zu einer Herzensbeziehung zu Gott wiederherstellt. Und mit dieser Herzensbeziehung sind ganz viele Verheißungen miteinander verknüpft und die Juden haben dann einfach dieses Codewort sozusagen obendrauf gestülpt, Reich Gottes. Wann kommt Reich Gottes? Und die Jünger fragen hier Jesus, führst du das Reich Gottes wieder ein? Und Jesus sagt zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. So, und jetzt ist was ganz Wichtiges, weil wir müssen Folgendes sehen. Als Jesus sagt, es ist nicht gegeben, euch den Zeitplan zu verraten, sagt er zu den Jüngern nur, den Zeitplan dürft ihr nicht wissen. Aber was Jesus nicht macht, er sagt nicht, na pass mal auf, das Reich wird irgendwann mal später kommen. Ganz zum Schluss vielleicht, irgendwann mal, vielleicht 1945 oder 48 oder 2300 oder so, sondern Jesus macht Folgendes. Er sagt, als die Jünger ihn fragen, kommt jetzt das Reich Gottes? Dann sagt er nur eins, über den Zeitpunkt verrate ich euch nichts. Aber auf die Art und Weise, wie das Reich kommt, verrate ich euch was. Nämlich, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Auf diese Art und Weise kommt das Reich Gottes, kommt das Reich für das Volk Israel. Und das sehen wir unter anderem daran, dass das Wort Reich an zwei besonders prägnante Stellen in der Apostelgeschichte gesetzt wird. Nämlich hier am allerersten Vers vor der Ankündigung und nochmal am allerletzten Vers in der Apostelgeschichte, wo Lukas über Paulus schreibt und sagt, Paulus blieb aber zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und er predigte das Reich Gottes. Ungehindert. Das heißt, die Idee ist hier von der Apostelgeschichte ist, du hast das Wort Reich ganz am Anfang gestellt, das Wort Reich ganz am Ende, das sind wie deine beiden Buchklappen. Und wenn du wissen willst, was in dem Buch drin steht, also wenn du mal in einen Buchladen gehst und ein neues Buch kaufst, fängst du ja auch nicht an, das Buch zu nehmen und irgendwo in der Mitte aufzumachen und drin zu lesen, sondern wenn du wissen willst, was im Buch drin steht, liest du die Vorderseite und liest du die Rückseite. Ist das so? Ist so. Deshalb haben mir irgendwann mal Leute gesagt, wenn du einen Flyer machst, Dirk, deine Flyer sehen lausig aus, weil die Vorderseite ist gut, aber die Rückseite ist Mist. Und die allermeisten Leute gucken nämlich die Vorderseite an und danach gleich die Rückseite. Ja, ist irgendwie so eine Angewohnheit, haben wir uns irgendwie so angewohnt. Und das macht Lukas, er sagt, willst du wissen, was in der Apostelgeschichte passiert? Guck von vorn drauf, Reich Gottes, guck hinten drauf, Reich Gottes, jetzt weißt du, was drin ist. Gott baut sein Reich, er stellt das Reich für sein Volk wieder her, er sammelt sein Volk und er erfüllt die Verheißungen über die Wiederherstellung seines Volkes, wenn du dir anguckst, was da drin passiert. Und auch die Ankündigung dieser beiden Dinge, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist nicht etwas, was Jesus einfach so mal, was ihm spontan eingefallen ist, wo gesagt hat, lass mich mal was überlegen, was man so Neues machen könnte. Ach, ich könnte euch einen Geist schicken, dann könnt ihr meine Zeugen sein. Das ist etwas, was vom Alten Testament vorhergesagt und vorausgeplant war. Die Idee, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, haben wir aus Jesaja in Verknüpfung mit der Idee, dass Gott sein Volk wiederherstellt. Jesaja 32, 14 bis 15. Der Palast ist aufgegeben, verödet das Getümmel der Stadt Jerusalem. Ofen und Wachturm dienen als Höhlen für ewig, zur Freude der Wildesel, das heißt, da ist niemand, die Stadt ist verlassen, die Stadt ist öde, die floriert überhaupt nicht. Bis im Vers 15 der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wieder wird. Das heißt, die Idee ist, in dem Augenblick, wo der Geist von oben kommt, dann wird das Volk wieder zu Gott wiederhergestellt werden. Und auch die Idee, dass die Jünger Zeugen sind, haben wir ganz oft in Jesaja, ich habe euch nur eine Bibelstelle mitgekriegt, Jesaja 43, Vers 12, ich habe verkündet und gerettet und hören lassen, kein fremder Gott war unter euch und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und ich bin Gott. Und die Idee aus Jesaja ist hier, ihr werdet meine Zeugen sein, dass ich gerettet habe, dass ich der Retter bin und dass ich mein Volk durch meinen Diener Jesus Christus wiederherstelle. Und dann kommt nochmal etwas ganz Interessantes. In der letzten Rede, sozusagen, die wir von Jesus mit seinen Jüngern haben, hier in der Apostelgeschichte von Vers 6 bis zum Vers 11, passiert etwas literarisch Faszinierendes. Und zwar sagt Jesus hier, sagt Lukas, als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn hingehen sehen habt, in den Himmel. Wem ist irgendwas aufgefallen? Also Röter ging's nicht. Lukas verschwendet eine unwahrscheinliche Menge an kostbarem Papyrus, indem er dieses Wort in den Himmel viermal aufzeigt, dreimal wiederholt, insgesamt viermal. Das hätte man viel einfacher machen können. Man hätte einfach sagen können, was guckt ihr in den Himmel? Dieselbe Art, wie er dahin ist, wird er wieder zurückkommen. Hätte man unwahrscheinlich kostbares und wertvolles und teures Papyrus gespart. Aber Lukas macht das absichtlich, um was zu zeigen? Christus ist im Himmel. Und die Idee von Himmel ist nicht nur, der ist weg, sondern die Idee vom Himmel, er ist an dem Ort, wo souveräne Regentschaft passiert. Der Himmel ist der Ort, wo der Wille Gottes geschieht. Der Himmel ist der Ort, wo Seraphim und Engel und keine Ahnung, was da noch alles ist, da ist in einer Faszination und wo immer wieder die Wolken aufbrechen und wo Durchbrüche vom Himmel auf die Erde passieren. Der Himmel ist der Ort der Regentschaft. Der Himmel ist der Ort, von wo die Dinge hier auf der Erde gelenkt und geleitet werden. Und unser auferstandener Herr ist in den Himmeln. Und jetzt kommt Wir machen eine Sache machen wir noch. Danach, nachdem das passiert ist, kommt in der Apostelgeschichte eine eigenartige Geschichte, nämlich die Jünger losen aus, wer den Platz für Judas übernimmt. Und zwei Leute werden ausgewählt. Der eine heißt Justus und der andere heißt Matthias. Und Uwe hat mich schon, und ihr kennt sicher die Geschichte, Matthias wird gezogen als der Nachfolger, als einer von den Zwölfen. Und was mit Justus passiert, weiß keiner. Und Uwe hat immer gesagt, stell dir mal vor, du bist der Justus. Wie fühlt sich denn das an? Die beten zum Herrn und sagen, du Herzenskenner, zeige, wen du erwählt hast. Und dann zeigen, Matthias wird erwählt. Und Justus?
Da-na-na-na-na.
Total eigenartige Geschichte. Und noch eigenartiger, weil dieser wunderbare Matthias, von dem wir hören, wir hier von ihm das erste und das letzte Mal hören. Der kommt nie wieder vor. Keine Heldengeschichten, keine wunderbaren Taten, keine Handauflegung. Wozu die ganze Geschichte? Hier ist der Schlüssel, wozu die da ist. Als Petrus, seine Rede anfängt, warum sie gerade machen, was sie machen, sagt er Folgendes. In diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden. Und dann zeigt er auf, wie Judas Jesus verraten hat und als Konsequenz dessen Judas sich erhängt hat und ein ziemlich schlimmes Schicksal erlangt hat. Und dass jetzt ein neuer Mann Teil von den Zwölfen sein muss, damit sich die Schrift erfüllt. Das heißt, auch was Petrus hier gleich am Anfang an der Apostelgeschichte festschreibt, er zeigt, die Dinge, die hier passieren, selbst der Verrat von Jesus, der zur Gefangennahme und zum Tod geführt hat, es musste passieren. Das heißt, da ist die Idee her, da kommt von Himmel ein souveränes Muss. Das ist eine Auswirkung, dass Gott seinen Hebel umgelegt hat und gesagt hat, so wird es kommen und da gibt es keine Widerrede. Das heißt, was von außen so aussieht als, meine Gott, wie konnte das passieren, dass der Messias verraten wird? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Hat Jesus nicht aufgepasst? Hätte man doch vorhersehen müssen. Schreibt Lukas auf eine Art und Weise, wenn du das ansiehst, was hier passiert, siehst du, dass hier etwas passiert, was schon immer im Alten Testament auf diese Art und Weise passiert ist. Es musste so geschehen. Und deshalb ziehen wir jetzt das los und schauen, wer als einer der Zwölfen eingesetzt werden wird. Und das Interessante ist auch bei dem Text, ist, als sie beteten im Vers 24, schaut an, zu wem sie beten. Sie sagen nicht, Gott, Vater, zeige uns, wen wir auswählen sollen, sondern sie beten zu dem, der auch die anderen 11 ausgewählt hat. Sie beten zum Herrn, und das ist in Lukas, habe ich euch schon gesagt, Jesus. Das heißt, die Jünger, sie wissen, Jesus ist im Himmel, er regiert, er ist der Gebetserhörer. Oftmals fragen so die neuen Christen, zu wem bete ich denn jetzt? Bete ich zum Vater? Bete ich zu Jesus? Bete ich auch mal zum Heiligen Geist? Zu allen dreien. Es ist ein Gott. Interessant ist aber, dass Jesus hier selbst Gebet empfängt und dass Jesus eine Beschreibung auf Deutsch bekommt, die eigentlich nur Gott im Alten Testament kriegen darf. Die Jünger nennen Jesus hier den Herzenskenner. Wer kennt im Alten Testament das Herz? Gott. Und Gott allein. Jeremia 17, Vers 9 und 10 sagt, wer kennt das Herz? Wer kann die Tiefen des Herzens erforschen mit all seiner Boshaftigkeit? Ich, der Herr. Ich, das souveräne Jahwe. Ich allein kann reingucken und kann sehen, was drin ist. Und hier beten die Jünger zu Jesus und sagen, du bist der Herzenskenner. Du bist der souveräne Gott. Wir brauchen eine Nummer 12. Wir brauchen eine Nummer 12, weil 12 die Zahl der Stämme Israel symbolisiert. Und weil durch die Predigt und das Verkünden dessen, was Jesus gemacht hat, durch die 12, das Volk Gottes wiederhergestellt wird zu Gott. Okay. Dann gibt es noch ganz viel, was wir jetzt überspringen. Was ich in meiner... Es ist nicht tot zu kriegen, meine fälschliche Erwartung, wie viel man in einem Gottesdienst schaffen kann. Aber naja, gut. Wir gehen ins Kapitel 2. Im Kapitel 2 passiert natürlich, das ist das berühmte Kapitel, was die Charismatiker natürlich fast in- und auswendig kennen. Im Kapitel 2 kommt der Heilige Geist. Er wird ausgegossen von Jesus. Aber schaut mal an die kleinen Details, die wir manchmal so überlesen, die aber ganz wichtig und interessant sind für dem, was passiert. In der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1, fängt folgender Satz an. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel her ein Brausen. Wir haben eben gerade viermal, und deshalb habe ich gesagt, das braucht man in der Bibel, weil wir denken ja, das ist Kapitel 2. Ist ja lange her. Kapitel 1 habe ich ja gestern gelesen. Da gibt's, das war doch eben gerade. Gerade im letzten Vers gucken die Jünger hoch und sagen, Himmel, 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 Himmel. Und plötzlich, dafür brauchst du einen Rotstift, um die viermal Himmel einzukreisen und auf diesen Himmel wiederzukommen, zu sehen, aus demselben Himmel, von demselben Ort, wo Jesus auferfahren ist, von diesem Ort kommt der Heilige Geist runter. Das heißt, was die Zuschauer sehen, wenn wir jetzt zugucken, was passiert, wir wissen, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes das direkte Resultat ist, dass der souveräne Herr im Himmel sitzt und dass er derjenige ist, der jetzt anfängt zu wirken. Wenn wir sehen, wie der Heilige Geist ausgegossen wird, sehen wir einen lachenden Jesus Christus souverän im Himmel regieren und sagen, schaut mal, was ich kann, kaboom, kommt der Heilige Geist. Mit so richtig, puff. Ja, also als da heißt, da kam so mit Feuer auf sie. Ja, da habe ich das erste Mal, als ich, keine Ahnung, 46 oder so war, habe ich mal ein Bild gesehen, wo endlich mal jemand so richtig Feuer gemalt hat, wie mein Sohn Feuer will. Ja. Wenn mein Sohn Feuer sehen will, oder sagt, Papa, kannst du mir mal hier so, keine Ahnung, Feuerwehr zeigen in YouTube oder so, dann will der nicht sehen, dass jemand ein Streichholz angemacht hat. Ja. Und ich finde immer diese Idee, wo Leute dann sozusagen das nachmalen, dann sieht man so ein kleines Züngelchen, so, man kann es kaum erkennen, irgendwo so am Kopf, ist wahrscheinlich nicht ganz so adäquat. Ja? Wenn Feuer kommt, muss so ein richtiges Kaboom, ja? Da muss so ein Böller angezündet werden und so war es wahrscheinlich auch. Da passiert richtig was, es knallt so richtig, das Ding explodiert, die Jünger werden mit Heiligen Geist erfüllt und sie sprechen in anderen Sprachen, wie der Geist sie befähigt hat, es auszusprechen. Und das heißt, in diesem Augenblick in der Apostelgeschichte 2, wie wir gleich sehen werden, sprechen die tatsächlich real existierende Sprachen. Das heißt, sie sprechen Phrygisch, sie sprechen Arabisch, sie sprechen das damalige Art von Persisch, sie sprechen Latein und was auch immer noch, was immer noch da ist. Und sie loben Gott, ohne dass sie die Sprache kennen, und singen ihm Loblieder. Und natürlich, was wir gleich in den nächsten Versen sehen, ist, dass was es heißt, dass als die Jünger das machen, gibt es ganz viele Leute vom Vers 9 an, blättert euch mal dahin, wo in einer Aufzeichnung, wer da alles da ist. Das sind Juden von dem Gebiet der Parther, der Meder, der Elamiter, Bewohner von Mesopotamiens, von Judäa und Kappadokien, von Pontus, von Asien, von Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen, von Kyrene, von den Römern, Juden, Proselyten, Kreter, Araber, etc., etc. So, können wir die Aufzählung, könnt ihr nochmal wieder sagen, wer da alles da war? Okay, gut. Und die Frage ist wieder mal, mein lieber Lukas, warum gehst du so verschwenderisch mit den Opfersammlungen um? Ja? Des Papyrus hätte man sich sparen können. Da hätte man einfach nur sagen können, es waren unwahrscheinlich viele Leute da. Aber Lukas macht das bewusst. Er führt bewusst an, ja, wer da alles da war, nicht um uns aus dem 21. Jahrhundert zu ärgern oder Fragen fürs Bibelquiz heraus sozusagen zu produzieren, sondern er führt diese Dinge an, damit wir eine Landkarte nehmen und sagen, wo ist denn das eigentlich? Weil wir gerade keine Landkarte haben, die wäre aber in der guten Bibel hinten drin gewesen. habe ich euch eine kleine Hilfe mitgebracht und habe euch das einfach mal so gezeigt, wo die Leute alle herkommen. Die kommen tatsächlich, Lukas macht das tatsächlich so, der sagt, die kommen vom Osten, die kommen vom Norden, die kommen vom Westen, die kommen vom Süden, die kommen von überall her. Und die Idee ist, dass das verstreute Haus Israel, dass die Idee ist, dass die Juden, die Gott in die Weltgeschichte verschickt hat aufgrund ihrer Untreue in der damaligen Zeit, viele Jahrhunderte vorher, jetzt wieder zusammen sind. Sie werden jetzt gleich die Predigt von Petrus hören und Leute aus all diesen Nationen werden jetzt an Jesus glauben und durch die Predigt wird Gott ein neues Volk bereiten, was ihm gehört und zu ihm wiederhergestellt ist. So, die hören die Jünger in anderen Sprachen reden und natürlich, und das ist auch so ein bisschen mit Absicht schon da reingeschrieben, warum Lukas das geschrieben hat, die erste Reaktion der Leute, die dazuhören, ist, die sind betrunken, die sind besoffen. Jemanden im ersten Jahrhundert zu sagen, du bist besoffen, ist so ähnlich, wie wenn du nach Holland gehst in Urlaub und jemanden da anrempelst und sagst, bist du auch ein Deutscher. Das ist ziemlich gemein. Ja? Das heißt, jemanden zu sagen, du bist besoffen, ist eine unwahrscheinliche Demütigung. Und hier sehen wir, dass sozusagen es kaum losgeht mit der Geschichte, es kaum losgeht mit dem, was Jesus wirkt, und schon gibt es auch Gegenwind. Und das wird immer so sein und immer so bleiben. Auf das, was Jesus macht, werden nicht immer alle Leute glücklich sein. So, dann steht Petrus auf und hält seine erste famose Predigt, sagt, dass die Leute natürlich nicht besoffen sind, dann ist es noch erst ganz früh im Morgen, und erklärt dann, dass das, was die Leute sehen, was passiert, dass Leute hier mit Sprachen reden können, die sie selber nicht gelernt haben, und die Leute von überall her Loblieder zu Gott beten sehen, dass das etwas ist, was in den Propheten vorhergesagt wird. Und was Petrus macht, ist, er kombiniert zwei Aussagen, nämlich aus Jesaja Kapitel 2 und aus Joel Kapitel 3, und zeigt, dass das, was hier passiert ist, direkt das ist, was Gott vorhergesagt hat, was kommen wird, nämlich dass sein Geist ausgießen wird auf alle Leute, die zu Gott gehören, und dass die Söhne und die Töchter weissagen werden, dass es Visionen gibt, dass sogar Knechte und Mägde, auf die der Geist ausgegossen wird und sie weissagen werden, und dass Zeichen und Wunder geschehen werden aufgrund dessen, dass der Messias da ist. Und dann im Vers 22 kommen wir zum Kern von dessen, was Jesus predigt. Er sagt, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus den Nazaräer, einem Mann, der von euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte tat. Das heißt, er erinnert die Leute hier dran, ihr kennt diesen Jesus. Ihr wart da, als er die 5000 gespeist hat. Ihr wart da, als er den Blinden sehend gemacht hat. Ihr wart dabei, als der Lahme gehüpft ist auf dem Berg. Ihr wart dabei, ihr könnt euch an den erinnern. Diesen Jesus, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Aber Gott hat ihn auferweckt und davon sind wir Zeugen. Und was hier passiert, was Petrus hier macht, ist, er zeigt Folgendes. Er sagt, und das ist ganz spannend, das ist auch für Theologie ganz spannend. Er sagt, wer war verantwortlich für den Tod von Jesus? Wer hat Jesus umgebracht? Und er benennt zwei Personengruppen. Er sagt, ihr, durch eure bösartige Art, ihn auszuliefern, ihr habt ihn umgebracht. Und dann sagt er aber gleichzeitig noch, aber ihr habt ihn nicht wirklich umgebracht. Wenn wir der Ursache nachgehen, warum Jesus wirklich gestorben ist, dann war das der souveräne Ratschluss und die Vorherbestimmung des Allmächtigen, dass er umgebracht wurde. Das heißt nicht, dass er zu ihnen sagt, deshalb seid ihr unschuldig, ihr konntet ja gar nicht anders. Nein, er sagt ja bewusst, aufgrund von bösartigen Händen habt ihr ihn übergeben und Gott wird euch für die Bösartigen, für die Boshaftigkeit zur Verantwortung ziehen. Aber trotzdem, in aller Boshaftigkeit war es das souverän vorherbestimmte Wirken Gottes, der diesen Jesus ans Kreuz genagelt hat und der ihn jetzt mit seiner ganzen Kraft auferweckt hat und zum Triumph geführt hat. Das heißt, die Idee, die hier dahinter ist, ist in dem Wirken, wenn du siehst, was zu Jesus passiert ist, Gott hat triumphiert. Völlig egal, wie sehr der Gegenwind war, völlig egal, welche Boshaftigkeit und Feindschaft das Wirken und den Willen Gottes verhindern wollte. Gott sitzt souverän auf seinem Thron und er hat die Dinge trotz und mit eurer Boshaftigkeit so gelenkt, dass Folgendes passiert ist. Das, wie es schon immer im Alten Testament war, nämlich, dass der Gerechte leidet aufgrund von ungerechten Menschen, aber dann Gott eingreift und sich zur Seite des Gerechten stellt und ihn hoch erhöht, so ist es auch jetzt wieder mit dem ultimativen, auf die ultimative Art und Weise passiert. Diesen Jesus, den ihr umgebracht habt, Gott hat sich zu ihm gestellt und er hat ihn vor den Toten auferweckt, er hat ihn hoch erhöht, er hat ihm den Thron seines Vaters Davids gegeben und weil er auf dem Thron sitzt und weil er regiert, hat er den Heiligen Geist unter euch ausgegossen und jetzt wirkt er und sein Wirken wird nicht aufzuhalten sein. Und das ist total klasse Nachricht. Natürlich, wir als Deutsche, mich hat vorletzte Woche im Abendgottesdienst jemand gefragt, der kam aus Indien. Unwahrscheinlich lieber Bruder. Und meinte zu mir, ich brauche mal den Rat von dir als Deutschen. Ich mache irgendwie was falsch. Ich sage so, was ist denn los? Er sagt so, in Indien, wenn ich da auf die Straße gehe und jemanden sage, lass mich dir von Jesus erzählen und dann bete ich für dich. Dann das Mindeste, was passiert ist, dass die Leute alle heulen. Ja, das Mindeste, was passiert. Vielleicht gibt nicht jeder sein Leben gleich zu Jesus, aber wenigstens jeder Zweite, aber wenigstens heulen tun alle. In Deutschland gehe ich auf die Leute zu und sage, weißt du was, ich kenne Jesus, lass mich dir von ihm erzählen und die Leute reißen aus von mir. Was mache ich denn da falsch? Dann sage ich, herzlich willkommen im Club. Das kenne ich so schon die letzten 25 Jahre. Wir in Deutschland, wir haben manchmal so natürlich, geht es mir sicher genauso wie immer, wenn wir mal versuchen, jemanden was von unserem wunderbaren Herrn zu erzählen, geht die Klappe runter. Ja? Zu Weihnachten gerade noch so, Gospel geht gerade noch so. Aber auf öffentlichen Plätzen Lobpreis zu machen, ja, das ist so, da hat man so einen Sicherheitsabstand von 25 Metern. Und wenn dann jemand das Mikro ergreift und sagt, warum wir hier sind und sagen, wir sind hier aufgrund von Je. In dem Augenblick, wo man das Je sagt, wird der Sicherheitsabstand verdoppelt auf 50 Meter. Und wir haben manchmal natürlich und auch ich so das Gefühl, oh, die ist einfach eine Wand, das geht nicht weiter. Wir müssen uns anstrengen. Es gibt einen Herrn im Himmel und der regiert. Und sein Evangelium und seine Botschaft, sie wird nicht aufzuhalten sein. Weil keine Macht der Welt kann zu seiner Hand sagen, was tust du und das darfst du nicht. Gott wird immer wieder diese Zeichen und Wunder tun, so wie wir es eben gerade bei dem Verbrecher und Gefängnismenschen gesehen haben. Er wird immer wieder seine Hand ausstrecken und er wird zeigen, seht her, was ich machen kann. Und dann passiert Folgendes, wir kommen zum Ende vom Kapitel 2. Als Petrus darüber predigt, dass der gekreuzigte Christus auf dem Thron von David sitzt, dass Gott den versprochenen Retter geschickt hat, dass Gott den versprochenen Regenten geschickt hat, der jetzt regiert, sagen einige von den Leuten, was sollen wir tun, Brüder? Und Petrus sagt, tut Buße über euer schlechtes Leben und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Denn euch gilt die Verheißung an euren Kindern, die in der Ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, rufen wird. Und in Vers 40 heißt es dann, in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und am Ende vom Kapitel 2 heißt es dann, nachdem die alle einmütig beisammen sind und weiter das Evangelium sagen, und täglich tat der Herr hinzu diejenigen, die gerettet wurden. Wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Es ist der Herr Jesus, der auferstanden ist im Himmel. Das heißt, wenn wir Apostelgeschichte 1 und 2 sehen, dann schauen wir zu, wie der souveräne Weltenherrscher, Jesus Christus, der Gekreuzigte, tatsächlich auferstanden ist und durch seine Macht und durch sein Wirken diese Menschen zum Glauben kommen. Wenn wir hier sehen, dass täglich neue Leute zum Glauben kommen, dann sehen wir zu, wie Jesus selbst, wie der Auferstandene am Wirken ist und Gottes souveränen Plan umsetzt. Und das ist spannend. Das ist erst der Anfang der Apostelgeschichte. Das sind erst 2 Kapitel von 28. Kapitel für Kapitel werden wir jetzt sehen, wie Jesus Christus vom Himmel her auf erstaunliche Art und Weise gegen Widerstand mit übernatürlichen Fähigkeiten sein Volk wiederherstellt, weil er in seiner Gemeinde wirkt. Und das ist unwahrscheinlich spannend. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren, vielleicht ist es auch schon ein paar mehr, war ich wieder mal in einem unserer Pastorentreffen, die wir in der Stadt so haben. Und einer der Pastoren wollte Werbung machen für eine Israel-Konferenz. Und er hat dann Folgendes gesagt. Also pass mal auf, die Israel-Konferenz findet in 6 Wochen statt. 2000 Neonazis, 300 Schaffen der Polizei, 5 Polizeihubschrauber, 3 Wasserwerfer und Hundestaffeln sind angesagt. Es lohnt sich, bei der Konferenz dabei zu sein. Und das, er wollte natürlich sagen, die Konferenz wird gut werden, aber die Idee ist dahinter, es lohnt sich, bei der Apostelgeschichte dabei zu sein. Wir lesen jetzt, wie der souveräne Herr auf wunderbare Art und Weise wirkt, wie sein Wirken nicht aufzuhalten ist. Und wir gucken so ein bisschen zu, wenn wir die Apostelgeschichte sehen, und gucken wir einfach nur zu und sagen wir, ach, das war ja nett, wie du das damals gemacht hast. Oder wird unser Glaube lebendig und kommt in unserem Leben eine Sehnsucht hervor, dass wir sagen, ich will dabei sein, Jesus. Ich will nicht nur zugucken aus der Ferne. Ich will sehen, wie du in meinem eigenen Leben und mit mir Apostelgeschichte, auferstandene Jesus-Herrn-Geschichte schreibst. Haben wir eine Sehnsucht? Fangen wir an, diese Bibel zu kaufen und Apostelgeschichte zu lesen und zu sagen, Gott, mit mir auch. Fangen wir im Hauskreis an, miteinander zu beten und zu sagen, was können wir als kleine Gruppe tun, dass in unserer Mitte und durch uns Dinge passieren, die nicht passieren würden, es sei denn, der souveräne Herr bewegt seine Hand. Und damit wir nochmal so ein bisschen reinkommen in das, was möglich ist, wenn der auferstandene Herr regiert, will ich euch zum Schluss noch dieses kleine Interview mit dem Bibelraucher zeigen.
Da hat er mir Tabak reingeschmuggelt.
Moment,
da hat er mir Tabak reingeschmuggelt und
Zündung.
Ich darf nicht so schnell drücken. Und, aber es gab kein Papier. Da bin ich zum Pfarrer gegangen.
Kannst du mal kurz anhalten? Sei,
oh, Herr Pfarrer, ich hätte so gerne mit Bibel.
Okay, und dann gleich nochmal von vorn. Lasst uns das nochmal angucken und lasst uns diese Geschichte von dem Mann nochmal anschauen und mit nach Hause gehen mit der Frage, was ist möglich mit dir, Jesus? Was kannst du alles, wenn du wirklich auferstanden bist? Und lasst uns in den nächsten Wochen mit dieser Erwartung ins Leben gehen, was willst du und was kannst du alles in meinem eigenen Leben und durch mich bewirken? Auferstandener Herr Jesus Christus, vielen Dank wieder, Team. Jetzt mach nochmal los. Ist er der auferstandene Herr? Regiert er vom Himmel her? Welche spannende Dinge können passieren, wenn wir ihn anrufen und sagen, wirke Herr in unserer Mitte. Lass uns das jetzt machen. Lass uns zusammen aufstehen und unsere Sehnsucht gegenüber dem Auferstandenen ausdrücken, dass solche Dinge auch in Dresden, in Pirna, in Pulsnitz, im Umland passieren. Und wir es mit eigenen Augen ansehen dürfen, wie der Auferstandene wirkt. Benjamin hat hier vorne das Mikrofon. Komm einfach nach vorn, schnapp dir das Mikrofon und lass uns ganz kurze Gebete zu unserem auferstandenen Herrn Gemeinde als Gemeinde beten.
Jesus, wir wollen sehen, wie deine Wunder in unserer Stadt Realität werden, wie deine Herrlichkeit hier immer mehr gegenwärtig wird, wie immer mehr Menschen dich kennenlernen, eine Begegnung mit dir haben. Wir wollen sehen, wie du wirkst. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben. Wir strecken uns aus nach dir, Jesus.
Jesus, wir gehören dir mit allem, was wir sind. Unserer Zeit, mit all unserer Kraft. Jesus, du hast uns Dinge gegeben, Jesus, und wir wollen einfach das, was du uns gegeben hast, einsetzen für das, was du vorbereitet hast, Jesus. Danke, Herr, dass du diese Region siehst.
Jesus, du bist der Herzenskenner. Du kennst jedes Herz und wenn es noch so hart ist, du kannst jedes Herz aufbrechen. Und du hast all die Gebete gehört, die vielen Gebete über Jahre, wo wir für Freunde, für Nachbarn, für Kollegen gebetet haben. Aber du kannst sie aufbrechen. Wir bitten dich, dass du kommst und mächtig wirkst und Herzen und den Geist der Menschen öffnest für dich in unserer Umgebung. Amen.
Jesus, ich möchte beten, dass du einfach Dinge tust, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Ich weiß nicht so konkret, was man da beten soll, weil so wie bei dem Wilhelm sich die Dinge geändert haben und er es nicht erwartet hat, Jesus, bete ich einfach, dass mehr von dir passiert in unserem Leben, dass es überraschend ist und dass es einfach groß ist und dass es uns richtig umkrempelt. Jesus, wir wollen einfach mehr von dir.
Jesus, ich danke dir, du allmächtiger Gott. Du hast uns die Augen geöffnet und du hast uns dein Herz gezeigt. Du hast uns deine Gefühle gezeigt, das, was uns bewegt, was hier auf Erden alles geschieht. Du, Jesus, du allmächtiger Gott, ich danke dir für deine große Macht, die du uns gibst. Zeige uns deinen Weg, was dein Wille geschehen ist. Allmächtiger Gott, ich liebe dich. Allmächtiger Gott. Amen.
Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute, in Ewigkeit und an jedem Ort. Und ich bringe dir einfach die Jungs und die Kinder aus dem Jägerpark und ich bete, dass du sie auch verwandelst.
Jesus, ich bitte dich, dass wir nicht nur dich kennen, jetzt vom Kopf her, sondern dass wir wirklich auch vom Herzen her ein bedingungsloses Ja zu dir sagen. Dass wir wirklich ja, mit dir wie eine Ehe eingehen können und dann eben treu zu dir sind.
Jesus, du regierst auf dem Thron und wir möchten dich bitten für die in unserer Familie, in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen dürfen, dass sie dich anbeten werden, dass sie ihr Knie vor dir beugen werden, dass sie vor dir niederfallen werden und dich verehren werden, Jesus. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns Gelegenheiten schenkst, dass wir von dir reden dürfen, von dir erzählen können und wir bitten dich, dass du uns genau die richtigen Worte gibst, die Person da gerade braucht, Jesus.
Ich war letzte Woche in Baden-Württemberg im Schwäbischen Wald und habe mit meinem Mann eine Motorradfahrt gemacht. Und wenn ich hinten auf dem Motorrad drauf sitze, dann muss ich ihm wirklich vertrauen, dass er weiß, wie er welche Kurve zu nehmen hat. Und jetzt diese Gebetszeit hat Gott mich daran erinnert, das zu sagen, dass einfach wir bei Jesus hinten auf dem Motorrad drauf sitzen und egal wie steil die Kurven sind und egal wie welche Auffahrten oder Abfahrten er mit uns geht, dass wir ihm vertrauen, dass er uns kennt und dass er uns den richtigen Weg führen wird und dass wir mit ihm die Abenteuer erleben, die er für uns vorbereitet hat.
Ja, Jesus, unser Liebster, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz stark machst und berührst und dass du uns Mut schenkst, aus unserer Komfortzone rauszutreten und dein Evangelium zu predigen, in unseren Familien, unseren Freundeskreisen, überall, wo wir sind, auf der Arbeit. Ja, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du uns Einheit schenkst, als Gemeinden der Stadt zu wirken. Ja, breite dich aus, Heiliger Geist, und fülle unsere Herzen. Ich bitte dich auch für die großen Kirchen, dass du dort die Priester erfüllst und ja, dass sie dein Evangelium von den Kanzeln predigen. Ja, dass du eine Erweckung schenkst in unserer Stadt und in unserem Land, in Sachsen. Ja, und auch in unserem Land, in Deutschland. Ja, führe du die Leute auch aus der Traurigkeit heraus, aus der Depression. Und ja, schenk uns Mut, Herr, schenk uns Mut. Wir brauchen dich dafür. Und du bist derjenige, der das tust. Und schütte dich aus, Heiliger Geist. Wir brauchen dich dazu. Wir ja, geben uns ganz dir hin. Danke.
Jesus, du hast gesagt, dass du bei uns bist, alle Tage, zu jeder Zeit. auch heute bist du gegenwärtig. Und wir beten, Herr, verändere du uns persönlich. Begegne uns jetzt und hier. Herr, wir beten, dass dein Heiliger Geist kommt und fällt aus dem Himmel heraus und tief in unseren Innern Veränderungen schafft. Dass wir hier heute verändert nach Hause gehen, weil wir dir begegnet sind. Herr, und dass alles, was unsere Gedanken und unsere Vernunft sagt, Herr, dass wir das deinem Wort unterordnen.
Ja, ich höre dem Lobpreis noch ein Bild, das ich mit euch teilen will. Und zwar habe ich einfach so gesehen, wie das Reich Gottes, wir kriegen da nur so einen Blick drauf, wie wenn man durch ein Schlüsselloch guckt. Und ihr wisst alle, wenn wir von Weitem versuchen, durch dieses Schlüsselloch zu gucken, dann sieht man da nicht viel. Aber wenn man jetzt mit dem Auge ganz nahe ans Schlüsselloch kommt, geht, dann wird dieses Schlüsselloch wie so zu einem Fernrohr und wir sehen wirklich Gottes Herrlichkeit und sein Reich. Und ich bete Gott, dass du unsere Herzen ganz nah an dich ranbringst, dass wir mit den Augen und mit dem Herzen sehen, was du Wunderbares tust und was du in uns tust.
Jesus, du bist der Auferstandene. Der Vater hat dich von den Toten auferweckt und zu deiner Rechten auf dem Thron gesetzt und du baust dein Reich. Schenk uns, dass wir immer wieder sehen können, dass du lebendig bist, dass du wirkst und gib uns diesen Hunger, jeden Tag in unserem Leben dein Wirken sehen zu wollen und dein Reich kommen zu wollen, sehen zu wollen. In deinem Namen beten wir, auferstandener Herr. Amen und Amen.